ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen, neue Folge. Pinkelpause ist am Start, mittlerweile Folge 28. Und der Mann, der das alles möglich macht, der sein Wissen hier einbringt, ist in Aachen Chris Pies, Urologe. Hallo Chris.
Hallo Jochen, der Mann, der das möglich macht, bist du.
Nee, das bist du. Geht den Mann an, ist der Titel heute. Es geht um Prostatakrebs. Jetzt verdunkelt sich vielleicht erstmal die Stimmung oder so. Aber man muss darüber reden, ne?
Ja, ist einfach sehr, sehr, sehr häufig, ne? Und wir haben ja bis jetzt über die Prostata ausführlichst gesprochen, was die Prostata für ein Organ ist, wozu sie gut ist, und haben die gutartige Vergrößerung mit allen möglichen Therapieformen, über pflanzlich, medikamentös, operativ, haben wir alles schon abgehakt in den vorherigen Folgen. Jetzt müssen wir aber leider noch den Schwenk machen zur bösartigen Veränderung, zum Prostatakrebs. Und das geht viele Männer an.
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen.
Geht den Mann an.
Ja. Wie häufig ist das? Wie häufig kommt das vor?
Mache ich direkt die Quizfrage direkt am Anfang.
Ja.
Was denkst du denn, wenn man jetzt zum Beispiel verstorbene Männer über 70 untersuchen würde? Also ne, alle Männer, die über 70, die sterben an irgendwas. Und man würde die untersuchen. Bei wie vielen von diesen verstorbenen Männern findet man Prostatakrebszellen im Körper?
Aber es ist jetzt, heißt jetzt aber am Ende nicht gestorben mit oder an Prostatakrebs.
Einfach gestorben. Einfach nur.
Wie bei Covid im Moment. Das kann man ja nicht so genau. Okay, gestorben an Prostatakrebs.
Nein, Männer, gestorben.
Ach so. Männer über 70.
Wie alle Männer über 70, die gestorben sind, werden untersucht, werden autopsiert.
Ach so.
Und die Prostata wird untersucht, ob da veränderte Zellen drin sind.
Okay, das ist aber, muss nicht die Todesursache sein, sondern sie haben auf alle Fälle die Zellen im Körper. Okay, verstehe.
Herr Doktor. Wie viel denkst du, der aller Männer über 70 tragen also schlafende Prostatakrebszellen in sich, das sogenannte latente Karzinom?
Also, ich habe mal gehört, in einer der Folgen von Pinkelpause, ein großartiger Podcast, dass es, glaube ich, 30% der Männer betrifft, die aber dann nachgewiesen, wo es nachgewiesen ist, vor dem Tode. Deshalb denke ich, dass die Dunkelziffer höher liegt, und ich sage dann jetzt mal 50%.
Ja, es sind sogar unglaubliche 2/3. Also 2 von 3 Männern, die autopsiert werden, die an irgendeiner Ursache gestorben sind, tragen schlafende, schlummernde Prostatakrebszellen in sich. Das heißt, alle Hörer jetzt, oder wenn jetzt 3 Hörer über 70 nebeneinander sitzen und sich das anhören, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 von denen Prostatakrebszellen in sich tragen, sehr, sehr hoch. Mhm. Und das ist ja auch das Problem beim Prostatakrebs. Der ist ja sehr, sehr häufig, aber in vielen Fällen nicht sehr aggressiv. In einigen Fällen aber leider doch. Und das ist die Krux, die wir in den nächsten 2, 3 Folgen so ein bisschen auseinanderklamüsern müssen, weil da können wir Urologen auch noch nicht so richtig gut mit umgehen, dass wir also noch nicht so gut unterscheiden können, welchen Krebs will man überhaupt entdecken und welchen Krebs muss man überhaupt behandeln oder wo kann man einfach nur beobachten. Ja? Und da gibt es einige Parameter, die wir dann, also es fängt bei der Diagnostik an, den PSA-Wert müssen wir uns vor die Brust nehmen. Und dann muss man natürlich auch abwägen, was möchte der Patient überhaupt, will er seine Lebensqualität erhalten oder eine Krebsbehandlung, also geheilt werden. Da werden wir ein weites Feld haben, wo wir drüber reden müssen. Aber heute wollen wir erst einfach nur einordnen, wie häufig ist das? Wie entsteht das? Und wie viele kann man vielleicht vorbeugen? Also was kann man tun, damit das jetzt vielleicht nicht so oft passiert.
Vielleicht fangen wir mal für die ganz Blöden an, wie mich. Was ist das eigentlich? Was ist Prostatakrebs?
Ja, ist gar nicht so blöd, die Frage. Also erstmal sagt man ja auch oft manchmal Prostatakarzinom dazu, also zum Prostatakrebs. Karzinom bedeutet, das ist eine Krebsart, die von Drüsenzellen ausgeht. Und die Prostata ist ja wie ein Schwamm. Und dieser Schwamm hat so kleine Kanälchen und das sind, die ist innen ausgekleidet mit Drüsenzellen, mit Epithelzellen. Und das sind die Zellen, die sich dann verändern. Deshalb heißt es auch Prostatakarzinom. Ist nicht so ganz korrekt, weil es gibt auch einen ganz kleinen Anteil, 2-3%, die jetzt nicht von diesen Drüsenzellen ausgehen, sondern von anderen Zellen in der Prostata, Muskelzellen, Bindegewebszellen, extrem selten, oder Nervenzellen, neuroendokrine Tumoren. Aber der allermeiste Teil sind Drüsenzellen der Prostata, die sich bösartig verändern. Und Krebs heißt ja im Prinzip nur, dass Zellen im Körper, die ja ständig, jeden Tag, auch bei uns jetzt so im mittleren Alter, entstehen jeden Tag Tumorzellen. Aber unser Immunsystem ist in der Lage, die zu erkennen und die unter Kontrolle zu halten. Und diese genetisch veränderten Zellen, die werden ja bekämpft vom Körper, aber diese Kontroll- und Bekämpfungsmechanismen, die werden mit dem Alter immer schlechter und schwächer. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass man das vielleicht nicht mehr so gut im Griff behält und dann entsteht halt so ein Karzinom. Wenn man das jetzt abgrenzen will von der gutartigen Vergrößerung, dann ist es ja so, da hat man einfach nur eine Zellvermehrung und Zellvergrößerung, aber diese Zellen haben nicht die Fähigkeit zu streuen. Das heißt, die dringen nicht in die Blutbahn ein und machen Absiedlung in anderen Organen oder in den Knochen. Und die dringen auch nicht in die Lymphbahn ein und machen Absiedlung in den Lymphknoten im kleinen Becken. Ja, also ein Krebs ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass er unkontrolliert wächst und dass er die Möglichkeit hat, auch die Fähigkeit in Blutbahn oder Lymphbahn einzudringen und dadurch andere Organe zu befallen.
Du hast es gerade gesagt, also im Prinzip ist das Alter das wichtigste, der wichtigste Faktor für die Entstehung von Prostatakrebs.
Ja, mit Abstand. Also es gibt praktisch kein Karzinom unter 40. Der jüngste, den ich erlebt habe, der war 37. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und dann mit Mitte 40 gibt es mal schon so ein paar Kolibris, wo da was dabei ist. Aber es nimmt dann deutlich zu, also ab so Mitte 40 verdoppelt sich das Risiko, etwa alle 14 Jahre die Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu bekommen. Und dann bei 65-Jährigen oder sagen wir mal 60% aller Fälle, 6 von 10 Fällen treten bei über 65-Jährigen auf. Also es ist eindeutig ein Tumor des Alters, das Prostatakarzinom.
Was ist denn, wenn ich jemanden in meiner Familie habe, der daran erkrankt ist? Heißt das für mich dann auch, oho, größere Gefahr?
Ja, das heißt es. Wenn da jetzt ein Verwandter ersten Grades betroffen ist, dann ist das noch nicht statistisch signifikant erhöht, das Risiko. Wenn es aber zwei Verwandte sind, die jünger als 55 sind, also Vater, Sohn, Bruder, Neffe, Onkel, sind die erstgradigen Verwandten. Wenn davon zwei betroffen sind, die jünger als 55 sind, dann ist das Risiko sehr hoch. Und wenn es drei Verwandte sind, die können dann auch älter als 55 sein. Also wenn das zutrifft, zwei oder drei verwandte Männer, dann ist das Risiko auf das Doppelte bis 3,5-fache erhöht. Also es gibt eine familiäre Veranlagung, aber die ist jetzt nicht so ganz streng. Also man kann jetzt nicht sagen, mein Bruder hat es, ich bekomme das auch. Das ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Das Risiko ist dann mindestens doppelt so hoch wie bei einem Mann, der keine Verwandten hat, die erkrankt sind. Aber insgesamt ist das familiär bedingte Karzinom nicht so häufig. 10% aller Prostatatumoren fallen in diese Gruppe familiär gehäuft.
Das sind aber, jetzt,
aber es gibt zum Beispiel diese Handball-Zwillinge, Michael und Uli Roth, ja, das sind ja Zwillinge und die hatten beide, die haben das ja öffentlich gemacht, deshalb kann ich drüber reden, mit Mitte 40 einen Prostatakrebs bekommen und die haben ganz offensichtlich diese familiär bedingte Veranlagung dazu, Prostatakrebs zu entwickeln. Vielleicht können wir die auch mal als Gäste hier vors Mikro bekommen, dann können die einfach mal erzählen, wie das bei denen so gelaufen ist und ja.
Und vor allem
die
kümmern,
sind jetzt mittlerweile.
Die sind mittlerweile, wie alt sind die mittlerweile, ja?
Ach, das weiß ich nicht, aber die sind jetzt mittlerweile Botschafter für Urologie, okay, sozusagen. machen, also da Werbung für die Früherkennung. Thema Früherkennung müssen wir dann auch nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Macht das Sinn? Ab wann macht es Sinn? Und wann muss man wieder damit aufhören, damit man nicht Karzinome, die ich eben gesagt habe, die bei einem weit jenseits der 70, also 80-Jährigen dann anfängt, ein Frühstadium an Karzinom zu suchen, was nie mehr Auswirkungen auf die Lebenserwartung oder Lebensqualität gehabt hätte. Also es ist auch eine Kunst, mit der Früherkennung wieder aufzuhören.
Ja? Ach so, weil man kann auch zu viel
das
erkennen.
Müssen wir ja. Okay. Müssen wir Urologen auch lernen, ja. Aber in der Summe, hatten wir beim November auch besprochen, ist der Prostatakrebs der häufigste Krebs beim Mann. Also 23% aller Krebsneudiagnosen beim Mann in Deutschland sind Prostatakarzinome.
Du hast es gerade gesagt, die Zahlen, das sind ja alles Zahlen hier aus Deutschland. Unterscheidet sich das denn zum Beispiel in England, weil die da mehr Bier trinken vielleicht, oder keine Ahnung. Also gibt's Faktoren wie Geografie zum Beispiel, wo das unterschiedlich ist?
Absolut, absolut. Das ist sehr interessant, wie das weltweit verteilt ist und auch in Europa. Also weltweit kann ich ja mal kurz berichten, gibt es so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen Ost-West-Gefälle. Also in Asien ist es extrem selten, das Karzinom. Europa dann so mittel und Nordamerika ist es ziemlich häufig. Und wiederum in Nordamerika gibt es dann die Afroamerikaner, die dann nochmal ein viel höheres Risiko haben. Also die haben weltweit tatsächlich das höchste Risiko. Also Afroamerikaner und auch noch Karibik. Ja, da gibt es also jetzt eine sehr deutliche geografische und wahrscheinlich auch ethnische Vorbelastung. Und in Europa ist es so, dass die nordischen Länder tendenziell häufiger Prostatakarzinome haben als die südlichen Länder, also die Mittelmeeranrainer. Das wiederum führt man vorwiegend auf Ernährungsgewohnheiten zurück. Also dass die sehr gesunde Mittelmeerdiät, wie man sie immer so nennt, tatsächlich auch möglicherweise einen schützenden Effekt hat.
Schön viel vorbeugenden Olivenöl. Effekt
hat für Prostatakrebs.
Schön viel Gemüse, ja. Olivenöl zum Beispiel.
Ja, da hat man. Genau, das hatten wir ja schon mal erwähnt, dass das tatsächlich einen sehr, sehr guten schützenden Effekt hat. Sage ich aber gleich noch was zu. Noch ganz kurz ein Beispiel zu der geografischen Sache. Man denkt ja, okay, das hier in Asien ist es selten. Das hat sich vielleicht so entwickelt. Die sind genetisch da anders ausgestattet. Ne? Und Amerika ist es häufig. Wenn aber jetzt ein Asiate auswandert nach Amerika, und er lebt da eine Generation oder noch eine Generation, dann hat er nach einigen Jahrzehnten oder seine männlichen Nachfahren fast so ein hohes Risiko wie ein Amerikaner, der ursprünglich europäischer Abstammung ist, also ein gebürtiger Amerikaner. Das heißt, es muss auch Lebensstilfaktoren geben. Also man kann das nicht rein auf die Genetik zurückführen, sondern da muss auf jeden Fall auch einen Lebensstilfaktor mitspielen, dass sich dieses Risiko allein durch den Ortswechsel, zwar mit einer Verzögerung von einigen Jahrzehnten, aber dass sich dieses Risiko dann doch angleicht.
Okay, dann fangen wir mal bei
der Ernährung spielt eine Rolle.
Dann zu einer guten Ernährung gehört ja für viele das Glas Bier oder die Zigarette. Nee, Scherz beiseite. Zwei Dinge, Übergewicht und Rauchen zum Beispiel, das sind doch aus meiner Laiensicht, das sind doch schon Killer, oder? Hört sich nach Killen an.
Ja, also Übergewicht, klares Ja.
Oh Gott,
Rauchen.
Nein. Wie viel Übergewicht darf ich denn haben?
Also es gibt die Untersuchung, die ich jetzt rausgesucht habe, da reden wir vom Body Mass Index über 30. Ich glaube, den hast du nicht.
Okay.
Dann ist das Risiko nachgewiesenermaßen erhöht. Aber das Prostatakarzinom wäre nicht das Prostatakarzinom, wenn es so einfach wäre. Wenn man einfach sagen würde, okay, übergewichtige Männer haben ein höheres Risiko. Nein, übergewichtige Männer haben ein niedrigeres Risiko für langsam wachsende Tumoren und ein höheres Risiko für aggressive und schnell wachsende Tumoren.
Okay.
Jetzt frag mich bitte nicht, wie man das erklären kann.
Aber die logische Folgerung für mich wäre natürlich jetzt, ich kann die Plauze behalten, ich muss nur öfter zum Arzt.
Das ist ja generell immer so. Ne? Also du kannst natürlich dich Risikofaktoren aussetzen und dann häufiger kontrollieren lassen. Das ist ja, denke ich, Ja, genau. Dann sitzt du mit dem Auto, was man nicht so schonend fährt, muss man häufiger in die Werkstatt oder häufiger Inspektion machen, als wenn man so ein bisschen schonender fährt. Ne? Und das kann man schon erklären. Also man kann schon sagen, warum korpulentere Männer möglicherweise häufiger Prostatakarzinome haben, weil das Testosteron, das männliche Hormon, wird im Fettgewebe umgewandelt in Östrogen. Und dieses Missverhältnis kann möglicherweise dafür sorgen, dass die Zellen da anfälliger, instabiler werden. Und man hat im Fettgewebe auch so Entzündungshormone festgestellt. Das sind sogenannte Adipokine. Ja. Die haben korpulente Männer mit viel Fettgewebe häufiger gehäuft. Und diese entzündungsfördernden Faktoren werden also auch damit in die Waagschale geworfen, dass die möglicherweise bei der Entstehung von Prostatakrebs eine Rolle spielen. Rauchen hingegen
ist gut.
Ja, Rauchen ist super. Rauchen ist nicht bewiesen, dass das Prostatakarzinom, also dass es in irgendeiner Verbindung stünde. Ne? Man kann natürlich jetzt nicht sagen, Rauchen sei gesund, aber nachgewiesen ist das Risiko, also es gibt einige Untersuchungen, die haben ein geringfügig erhöhtes Risiko gezeigt, aber so einen direkten Zusammenhang zwischen Rauchen und Prostatakrebs, der ist noch nicht bewiesen. Mhm. Aber das ist ja irgendwie in der Medizin immer so ein bisschen schwierig, solche direkten Zusammenhänge irgendwie zu beweisen, sondern da muss man irgendwie mit großen Statistiken, Kohorten arbeiten. Und diesen Nachweis gibt es halt nicht, aber trotzdem würde ich jetzt nicht an dieser Stelle da zum Rauchen raten.
Ich habe mal irgendwann, oder, ja?
Ja, mit den Entzündungen wollte ich kurz noch sagen. Ja. Also wir hatten ja jetzt gerade gesprochen, dass also im Fettgewebe Entzündungshormone gebildet werden. Da kann man natürlich auch direkt mal nachdenken, ja, kann das nicht generell auch ein entzündlicher Tumor sein? So wie bei der Frau, vielleicht erinnerst du dich an unsere HPV, an die Virussendung. Da hatten wir gesagt, dass die über 90% der Gebärmutterhalskarzinome bei der Frau werden durch HPV-Viren verursacht. Und es gibt durchaus auch Vertreter der These, dass das Prostatakarzinom, weil die Prostata als Drüse steht ja über die Harnröhre auch mit der Außenwelt in Verbindung, dass also auch Entzündungen der Harnröhre oder chronische Entzündungen, sexuell übertragbare Krankheiten oder auch HPV-Viren so einen chronischen Entzündungsreiz in der Prostata machen, dass da theoretisch über lange Zeit auch ein Krebsrisiko entstehen kann. Also dieses Feld ist tatsächlich auch noch heiß diskutiert, nicht bewiesen, aber es gibt schon, sagen wir mal, deutliche Hinweise, dass also so eine HPV-Infektion auch das Prostatarisiko etwas nach oben treiben kann.
Ich muss noch mal einmal was zu dem Übergewicht sagen. Ich weiß, ach, ich kann mich noch.
Beiß dich doch nicht so fest an dem Thema.
Ja, aber es sind ja so Momente im Leben, da erinnert man sich dann immer wieder. Und ich erinnere mich noch an den bösen, strengen Blick meines Urologen, als ich da lag oder da stand, ja. Und der guckte so an mir runter. Das muss aber weg, ne? Nicht so wie es. Na, das muss weg. Sagt ja, er sehr deutlich.
Hat er denn gesagt, warum? Wegen Herz-Kreislauf oder wegen der Potenz oder wegen Bluthochdruck?
Nee, der meinte, der schüttelt nur den Kopf.
Oder Krebsrisiko.
Nee, hat er gar nicht, er hat es nicht in Verbindung gebracht, aber ich glaube, es war mir schon sofort bewusst, das ist ungesund. Er meinte einfach nur allgemein ungesund. Plauze weg ist ungesund. So, das kam bei ihm so rüber. Er hat aber jetzt nicht gesagt, warum.
Machen wir demnächst mal einen Abnehmen-Podcast. Ja.
Aber als Nachtrag, es hat, seine bösen Blicke haben bis heute noch nicht bewirkt. Ich nehme es mir immer vor. Ich denke oft daran, aber.
Ja. Okay. Vielleicht können wir uns da gegenseitig dann, nehmen wir uns als Neujahrsvorsatz fürs nächste Jahr.
Ah, ist ja bald, dann kann man wieder Vorsätze machen, genau. Und die man dann 2 Wochen später wieder sein lässt. Das ist doch gut.
Das nehmen wir uns vor, oder? Wir machen uns ein paar Neujahrsvorsätze für nächstes Jahr.
Also dann könnte man auch da drauf schreiben, gesunde Ernährung. Obwohl, das mache ich. Also ich ernähre mich wirklich gesund. Es gibt kaum Fastfood.
Ja.
Also ich glaube schon Obst, Gemüse.
Kochst gerne mit frischem Gemüse und so, ne? Ja. Wenn du jetzt aber wirklich für die Prostata dich so gesund ernähren wolltest, dass du da, also ich muss ja immer Studien zurate ziehen, ne? Mhm. Und da gibt es zwei Stoffe, die wirklich nachgewiesen gut sind für die Prostata. Das ist einmal Tomaten, Leukopin in Tomaten.
Mach ich viel.
Und Sulforaphan in Brokkoli.
Uah. Also Brokkoli mag ich so, gar das, nicht.
Ja, aber bei Tomaten musst du, bei frischen Tomaten reden wir jetzt von 200 Gramm pro Tag.
Oh, okay.
Ja, und bei Brokkoli reden wir von 500 Gramm pro Tag.
Naja,
das also du müsstest doch am Tag ein halbes Kilo Brokkoli essen.
Wer macht denn das?
Um diese Menge 60 Milligramm Sulforaphan da dir einzuverleiben, halte ich jetzt auch für nicht so realistisch. Es gibt zum Beispiel gibt Brokkoli, dieses Sulforaphan gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, das kann man tatsächlich nehmen. Und beim Leukopin gibt es die gute Nachricht, das ist in konzentrierten Produkten auch tatsächlich viel höher konzentriert drin. Also es ist in Ketchup, Tomatenmark und so weiter ist das drin. Und das ist auch hitzestabil und fettlöslich. Also man kann das tatsächlich dann auch erhitzen. Das ist also sehr resistent und wird trotzdem vom Körper dann aufgenommen. Also Leukopin in Tomaten oder Tomatenprodukten ist eigentlich eine ganz wirksame Methode, sich da prostatagesunde Stoffe zuzuführen. Mit dem Brokkoli, das ist sehr gut, aber von der Dosierung meistens nicht machbar, dass man dann in diese Bereiche kommt, die dann nachgewiesenermaßen Prostatakrebsrisiko reduzieren.
Gibt es denn irgendwelche Grundsätze bei der Ernährung, die man grundsätzlich einhalten muss oder die sinnvoll sind?
Ich glaube, wir haben bei der Gutartigen schon mal das Motto da herausgegeben, was gut fürs Herz ist, ist auch gut für die Prostata. Also
Liebe.
Das sind ganz banale. Bitte?
Liebe.
Liebe ist gut fürs Herz und auch gut für die Brust. Ja, das stimmt.
Ja, also kann es nicht auch sein, wenn es mir gut geht und ich sehr verliebt bin und das Leben ist schön, dass es sich positiv, auch dann brauche ich nicht den Brokkoli zum Beispiel.
Du willst den Bogen um den Brokkoli machen, ja. Den magst du nicht so gern. ja, ich sag jetzt mal ja.
Okay, sehr gut.
Du weißt ja, dass ich mich sonst immer auf die Fakten berufe und das alles in die Shownotes packe. Aber ich sag jetzt einfach mal, Liebe ist extrem gut für die Prostata.
Das kann nur so sein, mit Sicherheit.
Kann nur so sein. Wenn man jetzt mal von der körperlichen Liebe spricht, dann ist es tatsächlich so. Denn da habe ich ja schon mal die Studie zitiert mit den 21 Samenergüssen pro Monat.
Aha.
Die dann das Prostatakrebsrisiko um fast 20% runterdrücken, ne, weil da irgendwelche Schadstoffe entfernt werden oder so, wie auch immer die Theorie dahinter lautet. Aber da gab es eine große Studie, die vor, ich glaube, 7, 8 Jahren publiziert wurde und die immer wieder zitiert wird. 21 Samenergüsse pro Monat reduzieren das Prostatakrebsrisiko um knapp 20%.
Und 20% ist schon eine Größe, da kann man auch schon mal dafür sorgen, dass man 21 Samenergüsse im Monat. Absolut.
Und dann kannst du den Brokkoli wirklich vergessen.
Das ist also im Prinzip, hast du von 4 Wochen, musst du 3 Wochen, musst du auch so einen Samenerguss jeden Tag und eine Woche kannst du erstmal durchatmen.
Eine Woche Brokkoli, eine Woche und dann bist du auf der sicheren Seite.
Und dann ist es ja auch, es muss einfach nur ein Samenerguss sein, ne?
Ja, ja. Genau. Was denn noch?
Nein.
Du wolltest jetzt die Rahmenbedingungen noch abklopfen. Genau. Na gut, das weiß ich jetzt nicht.
Aber ein Message ist angekommen. Okay.
Du schaffst es immer wieder, mich in so eine Bredouille zu bringen.
Was ist denn hier? Ja?
Wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Neulich hat mir ein Freund erzählt, der hat den Podcast im Urlaub irgendwo am Meer gehört und hat dann, nachdem er so 2, 3 Folgen hintereinander gehört hat, eine Mittelohrentzündung bekommen.
Wieso?
Ja, keine Ahnung, wegen unseres Podcasts. Wir haben den irgendwie so einen infizierten Floh ins Ohr gesetzt. Keine Ahnung.
Das ist aber sehr gut, dass er 2, 3 Folgen direkt hintereinander binget. Das ist doch super.
Ja, ja, und hat mir dann noch immer direkt, das ist ein Kollege, der hat mir dann immer direkt per WhatsApp geschrieben, wie er das im Urlaub direkt umsetzt, die Empfehlung und so weiter. Wurde aber dann leider von der Mittelohrentzündung heimgesucht und
hat sich jetzt an dieser Stelle schön Wochenende groß,
bei mir darüber beschwert, ja. Ich hab's auf dich geschoben, aber ist egal.
Macht nichts. Hier, ich als Laie würde jetzt sagen, hier, okay, die Samenergüsse, das ist toll, aber Sport ist doch bestimmt, wie bei allen, ist immer Sport und Bewegung ist doch das Maß aller Dinge auch, oder?
Ja, Sport ist tatsächlich gut und Da kann man, Moment, das muss ich kurz gucken, gibt es durch Sport gibt es eine Reduktion des Risikos immerhin um 10%. Also das ist auch wieder bewiesen.
Also nach dem Samenerguss.
Sozusagen diskutabel. Und Sport spielt auch beim bestehenden Prostatakrebs und auch sogar beim gestreuten Prostatakrebs eine Riesenrolle. Früher hat man ja jedem Krebspatienten gesagt, schon dich, ne? Bloß keine Belastung, ja, von allem fernhalten, was dich irgendwie belasten könnte. Und das ist eigentlich heutzutage komplett widerlegt und da gilt eigentlich das Gegenteil. Und auch bei der Vorbeugung, also bei der Prävention, hat sich gezeigt, Männer, die mit einem Alter von unter 65 anfangen, regelmäßig Sport zu treiben, können dann für das fortgeschrittene Alter ihr Prostatakrebsrisiko um 10% reduzieren.
Apropos Bewegung und Krebs, ich habe einen Freund, der ist auch schwer an Krebs erkrankt, der war jetzt in der Reha und da sind die Nordic Walking laufen gegangen. Also so weit zum Thema Sport, ne?
Ja, das wundert mich nicht. Also da wird tatsächlich auch mittlerweile sogar mehr als Nordic Walking. Also es werden natürlich richtig gezielte, abgestimmte Fitnessprogramme aufgelegt, die bestimmte Krebsarten dann auch ganz gezielt. Also erstmal geht es natürlich um die Herz-Kreislauf-Aktivierung, aber auch Erhalt der Beweglichkeit, Kondition und so weiter. Und das macht alles ganz, ganz, ganz viel Sinn. Es ist noch ein ziemlich junges Forschungsgebiet, weil da natürlich Medikamentenstudien sind einfach zu machen. Sportstudien sind immer so ein bisschen schwieriger zu beobachten, aber die Effekte sind tatsächlich frappierend. Und da kann ich wirklich jeden nur motivieren, sich da zu betätigen und wenn er unsicher ist, dann auch professionellen Rat zu holen. Da gibt es also mittlerweile, gut, wir haben es hier leicht, in Köln gibt es die Sporthochschule und da gibt es wirklich so ein Institut, was sich damit intensiv beschäftigt, kann man an Programmen teilnehmen und aber wir greifen jetzt vor, das ist dann später für die Folgen, wo dann der Prostatakrebs behandelt wird. Wir sind ja jetzt noch bei der Vorbeugung.
Da würde ich doch sagen, in der Medizin ist ja nichts unmöglich, da helfen doch bestimmt auch Medikamente. Kann man mit Pillen, Spritzen, Salben, was das so ja. Zäpfchen, kann man vorbeugen.
Du hast echt immer gute Ideen. Und das wurde natürlich untersucht. Und wir hatten bei dem gutartigen Vergrößerung ja das Medikament Finasterid mal erwähnt. Das ist
für die Haare
dieses
auch, ne?
Medikament, was die Prostata zum Schrumpfen bringt. Genau, was man auch für den Haarwuchs nimmt, in einer niedrigen Dosierung. Und das wird ja bei der gutartigen Vergrößerung eingesetzt, um die Prostata zu schrumpfen. Und dieses Medikament wurde in einer riesigen Studie untersucht, ob man damit auch einem Krebs vorbeugen kann. Weil im Internet kursieren immer wieder so Hormonkuren, die dann von dubiosen Ärzten verkauft werden. Und da ist immer dieses Finasterid dabei. Und dieses Finasterid macht im Prinzip eine PSA-Kosmetik. Der PSA-Wert wird gesenkt, etwa halbiert, durch zumindest bei der gutartigen Vergrößerung. Und damit wird oft Patienten suggeriert, es hätte einen Effekt auf das Karzinom auch. Und dann wurde das mal untersucht. Und da gibt es wieder widersprüchliche Ergebnisse. Das Karzinomrisiko wurde zwar gesenkt durch Finasterid, aber es traten etwas vermehrt aggressive Karzinome auf und die Gesamtsterblichkeit an Prostatakrebs war in dieser Studie nicht verändert, sodass in der Summe keine Empfehlung ausgesprochen wird, vorbeugend Finasterid zu nehmen. Also ganz klar, keine Empfehlung Finasterid in der Vorbeugung.
Aber schön,
zur Behandlung der gutartigen Vergrößerung, klar, wird es eingesetzt, aber es hat keinen Stellenwert in der Vorbeugung von Prostatakrebs.
Aber schön, dass es Leute gibt, die versuchen, damit noch einen Reibach zu machen und irgendwas.
Ja, ich habe auch eine Folge vorbereitet, die heißt Die Wunderheiler. Da werden also, da würde ich dann gerne mal, das machen wir später mal, solche Sachen mal aufgreifen, was so kursiert und womit alles Geld gemacht wird. Gerade bei Prostatakrebs ist ja so häufig und die Leute laufen wirklich oft von Hinz nach Kunz, um sich Rat zu holen und da treibt sich schon einiges auf dem Markt herum, was nicht ganz seriös ist. Ja. Leider.
Chris, so. Wir sind schon fast am Ende, ne?
Ja, ich habe auch.
Es ist so schade, es hat mir heute wieder so gut gefallen. Es war wirklich.
Das ist schade, dass es schon vorbei ist.
Oh. Ja, es ist schade, dass es schon vorbei ist. Oder hast du noch was? Eine wichtige Info?
Wir treffen uns ja bald wieder.
Richtig.
Sonst kannst du mich auch zwischendurch mal anrufen.
Okay.
Ich hab noch was.
Ach, was?
Ja, stopp.
Ja.
Ist mir gerade eingefallen. Wir haben ja November. Ne?
Ja.
Und ich habe in meinem Buch, in dem zweiten Buch, Männer-TÜV, habe ich ein Gewinnspiel auf Seite 250. Man kann sich das auch runterladen unter www.doc-peace.de. Gibt es das Gewinnspiel und das wird einmal im November, am 19. November, das ist nämlich der Tag, der Weltmännertag, mache ich dann eine Verlosung. Können die Einsender, die die richtige Lösung dieses Gewinnspiels eingesendet haben, ein Exemplar meines Buches oder des vorherigen Buches gewinnen. Insgesamt verlose ich 5 Bücher und ich würde mich freuen, wenn da einige teilnehmen. Mhm. Und zwar geht es darum, ich habe da einen Text geschrieben und da sind viele Automarken und Automodelle drin versteckt in diesem Text. Und es geht darum zu entdecken, wie viele Automarken und Modelle sind in diesem Text versteckt. Mhm. Und die Lösung bitte nicht in die Kommentare im Podcast schreiben, weil dann können natürlich die anderen Leute das theoretisch sehen, sondern lieber eine E-Mail schreiben an Männertüff mit UE, männertüff@doc-peace.de.
Okay, alle Infos für euch nochmal zum Nachlesen hier unter dem Podcast in den Shownotes. Das war's, Chris, oder?
Ich hab nichts mehr. Ich bin auch müde.
War eine tolle Folge. Ich freue mich auf die nächste. Tschüss und schönen Gruß nach Aachen. Tschüss, Chris.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.